Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Der erste Spieltag der diesjährigen Olympischen Spiele ist vorüber. Einiges schon, worüber zu berichten ist, natürlich über das deutsche Spiel ist viel drüber geschrieben worden in den sozialen Netzwerken, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Mein Name ist Sebastian Minöft und das mache ich natürlich wie immer nicht allein, als ob mein geschätzten Experte an meiner Seite, Tim Deppen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns mit dem deutschen Mannschaft zuerst anfangen. Am Ende 28-27, richtig, richtig knapp und richtig bitter, dieses, keinen Punkt geholt, weil die deutsche Mannschaft hat, wenn man die ganzen 60 Minuten sind, wirklich richtig gut mitgehalten und hätte eigentlich einen Punkt verdient gehabt.
Absolut, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Auftritt, bis auf die so ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit, wo man so ein bisschen in alte Muster zurückgefallen ist. Fand ich, war das ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr guter Auftritt und ich finde es auch unverdient, dass am Ende die Spanier gewonnen haben, die auch gut gespielt haben, ohne Frage. Also das darf man nicht außen vor lassen, die haben es auch wirklich gut gemacht. Aber auch natürlich, wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie das Ganze dann zustande gekommen ist, ist halt echt sehr, sehr bitter fürs deutsche Team. Aber ich denke, man kann echt einiges Positives mitnehmen. Das nächste Spiel ist gegen Argentinien, das ist ein Pflichtsieg, da kann man sich noch weiter einspielen und deswegen bitter, ja, vor allem jetzt im ersten Moment noch, aber wie gesagt, einiges Positives auf jeden Fall mit rauszunehmen.
Lass uns mal so ein bisschen mit der ersten Halbzeit anfangen, denn dann die deutsche Mannschaft, das war ja wirklich eine Abwehrschlacht, glaube ich, kann man es gut beschreiben. Auf beiden Seiten haben wirklich die Abwehrreihen dominiert, auch nur 13-12 zur Halbzeitpause. Also da hat man schon gemerkt, okay, die Offensivreihen waren wirklich so ein bisschen abgemeldet, aber da hat man wirklich gemerkt, dass das zwei Teams sind, die vor allen Dingen über ihre starken Defensiven kommen, sowohl in der 6-0, aber auch in der 3-2-1-Deckung.
Genau, und bei der deutschen Mannschaft hat, finde ich, das Zusammenspiel Torwart und Innenblock und Abwehr im Generellen sehr, sehr gut funktioniert. Jogi Bitter war direkt im Spiel, hat einige Paraden sammeln können. Ich glaube, am Ende knapp 33% Quote, sehr, sehr gut. Das meiste davon eben aus der ersten Halbzeit und das hat sehr gut funktioniert. Das Einzige, was man an der ersten Halbzeit so ein bisschen bemängeln konnte, waren die freien Würfe, die man zu Beginn verworfen hat. 3 Stück an der Zahl direkt, aber auch danach, finde ich, hat man es gut gemacht, auch im Positionsangriff, also das fand ich sehr erfrischend, es war Bewegung drin, Philipp Weber hat es, finde ich, überragend gemacht, Übersicht sowohl als auch die Zielstrebigkeit in seinen Aktionen, aggressiv ins 1 gegen 1 zu gehen, fand ich, konnte man nichts bemängeln, deswegen fand ich es auch am Ende etwas interessant, wie viel Spielzeit Juri Knorr bekommen hat, aber auch der hat es, finde ich, vollkommen okay gemacht. Von daher, das war schon sehr, sehr gut. Aber auch die Spanier hatten hinten drin mit Pérez de Vargas jemanden, der einige Bälle weggenommen hat und auch eben einige freie Bälle, ich glaube auch 2 oder 3 Siebmeter gehalten hat. Also das war so ein bisschen der Knackpunkt in diesem gesamten Spiel. Immer mal wieder die freien Würfe, was man ja auch immer wieder zum Thema gemacht hat in der Vergangenheit. Aber was halt positiv aufgefallen ist, das generelle Positionsspiel war deutlich verbessert, wie ich finde. Alle Spieler waren auch irgendwie drin im Spiel. Also auf der linken Seite Drucks und Kühn sehr gut in der Partie. Auf der rechten Seite vor allem Weinhold sehr gut. Häfner war okay. Also das hat die Mannschaft wirklich sehr, sehr gut hinbekommen.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sie gut hinbekommen. Also ich muss auch sagen, auch dass der Angriff eigentlich auch wirklich gut gefallen hat. Auch Paul Drucks, wie er sich immer wieder durchgetankt hat. Auch Steffen Weinhold wirklich sehr agil und was mir halt auch gut gefallen hat, was man teilweise in der zweiten Halbzeit so ein bisschen vernachlässigt hat, das war das Spiel über den Kreis, wo es wirklich auch gut funktioniert hat. Da hat man wirklich immer wieder Pekela oder auch Goller finden können. Also das war wirklich richtig, richtig gut und das Einzige, du hast angesprochen, das Thema Fehlwürfe, freie Würfe, die so ein bisschen, das begleitet haben, das Spiel über, wenn ich mal angucke, von außen 0 von 3, das ist natürlich angesichts eigentlich der Stärke der Spiele, die wir dort auf der Position haben, eigentlich viel zu wenig und das sind dann auch natürlich solche Kleinigkeiten, Tim, die am Ende dafür über Sieg oder Niederlage entscheiden, zudem noch 2 Zentimeter verworfen, wobei ich sagen muss, dass ich fand, dass Uwe Gensheimer dann in der entscheidenden Phase, wo er 2 wichtige Zentimeter hatte, sehr kühl reagiert hat, sehr gut die Beine reingesetzt hat. Das war schon sehr wichtig, nachdem er den ersten aufgeworfen hatte. Also da kann man ihm auch mal Lob aussprechen, der sonst immer viel kritisiert wird von uns.
Absolut, das muss ich auch sagen, weil Schiller hatte ja die beiden verworfen, was ja auch sehr untypisch ist für ihn. Dementsprechend musste dann Gensheimer antreten und hat es dann, ja, wie du gesagt hast, wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr cool. War auch nicht so einfach für ihn, er hat insgesamt knapp 22 Minuten Spielzeit bekommen, also ja, relativ kalt dann in den Situationen auch aufs Spielfeld gekommen, das musst du dann auch erstmal so machen, bei Unentschieden oder einem vor, das ist schon sehr, sehr gut und sehr wichtig gewesen. Von daher, ja, wie gesagt, bei ihm heute leider 3 von außen verworfen, deswegen hat er auch dann relativ schnell dann eine Pause, eine längere Pause und ja, es ist halt einfach bitter, weil das zeigt ja, dass das Abräumen auch gut funktioniert hat, man sich die Räume für die Außen wirklich gut erarbeitet hat, also das waren jetzt auch keine kleinen Winkel oder sowas, also das waren wirklich gut herausgespielte Chancen für die Außen, die müssen dann halt rein. Timo Kastening 3 von 4, vollkommen okay, hatte einen Tempo-Gegenstoß verworfen, von daher, ja, das kann dann mal passieren, aber ja, deswegen, wie gesagt, man kann sich einiges Positives rausziehen, vor allem das Spielerische, war sehr positiv. Man muss dann in manchen Situationen halt noch entschlossener den Treffer suchen oder forcieren. Aber ansonsten wirklich war das trotz alledem, wie gesagt, irgendwie positiv. Deswegen ist es halt echt so bitter, dass man sich nicht am Ende mit wenigstens einem Punkt belohnen konnte. Aber naja, so ist das halt.
Ja, so ist es halt. Da ist manchmal dann der Handball natürlich sehr, sehr hart, denn da zählt es wirklich darauf, man kann am Ende dann sehen, ja, ob du dann ein Tor mehr oder weniger geworfen hast als dein Gegner. Lass uns ein bisschen auf die Schlüsselphase eingehen. Hinten raus, wo es richtig hektisch geworden ist und dann es auch, naja, einige Pfiffe gab, sagen wir mal so, die nicht immer positiv aufgefasst wurden. Der mitentscheidende Pfiff dann aber dann kurz vor Schluss, wo es dann Pfiff wegen Stürmerfoul gegeben hat. Da hätte man dann nochmal schnell den Ball gewonnen. Mit einem etwas clevereren Pass von Philipp Weber wäre da vielleicht so eine Chance drin gewesen mit dem Torwurf. So war es am Ende dann nur der direkte Freiwurf, der halt, wir haben es gesehen, er kann reingehen, aber die Chancen sind halt sehr, sehr gering. Da muss wirklich dann schon alles passen.
Ja, ich finde es halt sehr schade, dass so ein Spiel, so ein hochklassiges Spiel bei so einem Turnier von den Schiedsrichtern am Ende halt entschieden wird. Also ich finde, so deutlich muss man das feststellen, denn das vermeintliche Stürmerfoul von Schiller war ein klarer 7 Meter. Ich glaube, der Ball ist sogar ins Tor gegangen. Also es war eigentlich ein klares Tor für die deutsche Mannschaft. Dann wäre sie mit einem Tor in Führung gewesen und hätte das Unentschieden sicher gehabt. Das muss der Schiedsrichter sehen, dass der spanische Rechtsaußen da durch den Kreis läuft und dann Schiller halt in ihn reinläuft. Das ist dann, ja, es ist halt kein Stürmerfoul. Und er steht direkt davor. Das ist schon auf dem Niveau echt peinlich, dass er das nicht sieht. Dann vor dem Siegtreffer der Spanier durch Dusche Bajew kann man auf jeden Fall auch durchaus Schrittfehler pfeifen. Pascal Hens hat es im Live-Kommentar, im Live-Bild erkannt. Das bedeutet für mich schon, dass es so deutlich auch war, dass man das als Schiedsrichter auf dem Feld sehen und pfeifen kann. Das ist die zweite Situation, die sehr, sehr bitter ist. Und ja, noch eine dritte Situation war, glaube ich, auch nochmal eine Stürmerfoul. Ja, gut, ich glaube, das war schon ein bisschen mehr 50-50 und ein bisschen ungestüm kann man drüber, aber vor allem die beiden Situationen haben es dann halt irgendwie am Ende entschieden, was ja einfach schade ist und auch so ein bisschen unwürdig ist für dieses wirklich gute Spiel. Und ein Unentschieden wäre, finde ich, auch das absolut gerechte Ergebnis gewesen, weil beide Mannschaften hier komplett auf Augenhöhe agiert haben. Also, ja, sehr, sehr schade. Aber gut, so ist es halt manchmal. Manchmal braucht man eben so ein bisschen dieses Glück bei den Pfiffen auch. Und von daher, wie gesagt, am besten jetzt nicht zu lange noch dran aufhalten, an solchen Diskussionen in der Mannschaft, das Positive rausziehen, weil, wie gesagt, davon gab es auf jeden Fall genug. Und da kann man auf jeden Fall gut drauf aufbauen. Also wenn man jedes Spiel so spielt, ist einiges möglich. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
Das denke ich auch. Und ich meine, wir haben ja beide Spanien als durchaus vor allem Finalkandidaten getippt. Und ich meine, das ist auf jeden Fall das Positive, was man mitnehmen sollte zu den Situationen. Also, wenn man rein das Foul bewertet von Schiller, dann ist es natürlich ein Schimmerfoul. Da sind wir uns relativ einig. Aber wie gesagt, es ist halt, ich habe es mir auch jetzt nochmal noch zwei, dreimal angeschaut. Kommt wirklich halt einfach. Also, ich glaube, der Schiedsrichter steht sogar da. Also, müsste es sogar eigentlich sogar sehen. Aber er sieht es halt nicht, dass der Spieler da wirklich aus dem Kreis rauskommt. Und das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht, weil er sich dadurch einen Vorteil verschafft hat, den halt Schiller in dem Fall nicht hatte. Und deswegen muss man da auf jeden, also darf man auf jeden Fall nicht Stürmerfoul entscheiden. Das ist, glaube ich, relativ klar. Ob du dann auf Freiwurf oder 7 Meter entscheidest, eher dann auch natürlich 7 Meter als Freiwurf, ist noch ein anderes Thema. Aber also so, es geht ja halt nicht. Also wenn du durch den Kreis läufst, das ist einfach verboten im Handball. Das muss eigentlich der Schiedsrichter da definitiv erkennen. Und ja, es ist natürlich jetzt bitter für die deutsche Mannschaft. Lass uns vielleicht noch ein bisschen auf die Tote eingehen, denn du hast angesprochen, Jogi Bitter, ein gutes Spiel gehabt. Dann kam Andy Wolf zwischenzeitlich rein, 1 von 8. Ist natürlich auch keine gute Quote. Also hat uns auch in entscheidenden Phasen auch so ein bisschen eine Torhüterposition da gefehlt. Also das sind wirklich so, ja, so denkbar Kleinigkeiten, so kleine Schrauben, die aber in so einem engen Spiel dann wirklich, ja, greifen müssen, wie es zum Beispiel bei Bayern halt der Fall gewesen ist.
Ja, das steht außer Frage. Also, dass die Torhüterposition ja mit einer der wichtigsten ist, ist, glaube ich, klar. Nur, also das Problem bei Bitter war, dass er eigentlich so in der Viertelstunde nach der Halbzeit auch selber wenige Bälle zu greifen bekommen hat. Deswegen fand ich es auf jeden Fall gut und sogar gefühlt einen Ticken zu spät, dass Wolf reingekommen ist. Aber ja, irgendwie ist er da nicht so ins Spiel gekommen. Das kennt man, finde ich, auch von Wolf. Also ich hab's ehrlich gesagt lieber, wenn Wolf anfängt, weil ich weiß nicht, er ist, glaube ich, so ein Torwart, der braucht dieses Gefühl, okay, ich werde sofort gebraucht, ich bin da. Deswegen weiß ich nicht, irgendwie ihn reinzubringen, weiß ich nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Mal schauen, wie es jetzt beim nächsten Spiel gehandhabt wird gegen die Argentinier. Kann er sich natürlich im Normalfall auch gut auszeichnen und das vielleicht nutzen. Aber ja, in der Phase natürlich bitter, vor allem wenn du halt, wie gesagt, Perez de Vargas in absoluter Topform hast auf der anderen Seite, der am Ende 11 Paraden, 29%, ein bisschen geringere Quote als bitter, aber trotzdem wirklich auch mit sehr, sehr wichtigen Paraden wie wieder einmal. Von daher, ja, war das sicherlich auch ein Faktor, wobei da natürlich auch das Zusammenspiel mit der Abwehr noch ein bisschen besser hätte klappen können in der entscheidenden Phase, aber es war halt auch sehr hektisch. Auch natürlich immer wieder 2 Minuten Strafen bei der deutschen Mannschaft, das war auch ein kleineres Problem heute. Von daher, ich glaube, ja, kann das halt passieren. Also die deutsche Mannschaft 4 Zeitstrafen, die Spanier 2. Auch das natürlich am Ende so ein gewisser Unterschied, wenn du dann 4 Minuten länger in Unterzahl spielst in so einem Spiel. Kann das auch dir am Ende so ein bisschen das Genick brechen. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat Moral bewiesen, eben nach dieser kurzen Phase, nach der Halbzeit, wo man auch ein paar Tore hinten lag, sich wieder rangekämpft. Von daher, ja, alles okay.
Bin ich bei dir. Also, wie gesagt, das war schon gut. So ist es ja jetzt nicht. Also, sie haben ja wirklich sich relativ gut reingefallen und wirklich eine Top-Leistung einfach abgeliefert. Und ja, ist wie gesagt ein bisschen schade. Mich hat es aber sehr, sehr positiv gestimmt. Und jetzt mit Blick auf das nächste Spiel gegen Argentinien bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die deutsche Mannschaft damit viel Selbstvertrauen reingehen kann. Und ja, vielleicht ist wirklich sogar eine Medaille drin. Also, nach diesem Auftritt, das lässt auf jeden Fall hoffen, mit Blick auf die kommenden Spiele, dass man da wirklich mithalten kann. Natürlich, klar, die Gegner sind schwer. So muss man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Da warten noch einige Brocken auf die deutsche Mannschaft. Aber mit der Leistung musst du dich vor keinem verstecken. Und ich war auch wirklich sehr beeindruckt von der Offensive. Auch wenn da natürlich noch ein bisschen mehr gehen kann. Wurfquote von 61% ist schon gut. Kann man aber, wie gesagt, noch ein paar freie Dinge einfach besser machen und auch die Außenleiter noch ein bisschen besser einbinden, denn Uwe Gensheim war de facto eigentlich der einzige Außen, der seine Würfe hatte. Also da muss man auch noch, gerade über einen Timo Kasten, den kann man noch viel, viel mehr machen, und auch in gewissen Situationen hat man ihn auch dann versucht, zu schnell den Ball nach vorne zu werfen. Also der Pass zum Beispiel von Jogi Bitter, wo er mit Gewalt nach vorne werfen wollte, aber irgendwie nur Spanier drumherum stand und dann abgefangen wurde von Pérez de Vargas, ist mit er im Kopf, oder auch einen Einwurf, der schnell nach vorne gehen sollte, der ebenfalls abgefangen wurde von Spanier, da über die ganzen Feld gespielt werden sollte. Solche Dinge gehen halt einfach nicht. Und da müssen die Jungs noch ein bisschen cooler bleiben. Und dann denke ich schon, dass das Team auf jeden Fall das Potenzial hat, hier in weit nach vorne zu kommen. Und Ja, vielleicht reicht es sogar dann für eine Medaille. Mal gucken, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Mach jetzt eine kurze Pause und komme dann gleich zurück und beschäftige natürlich dann noch mit anderen Spielen, bleiben in der Gruppe, da gab es auch noch einiges zu berichten. Und über eine Fast-Überraschung müssen wir auch noch definitiv reden. Also bleibt dran, hier bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns mit den entsprechend anderen Begegnungen des heutigen Tages beschäftigen. Wir nehmen um 14 Uhr auf, das heißt, das letzte Spiel, was am heutigen Tage noch ansteht, können wir dann leider nicht mehr mit denen hier aufnehmen. Wir sprechen, da ich schon um 16 Uhr wieder arbeiten muss und das würde einfach zeitlich nicht reinpassen. Aber ich denke mal, Dänemark-Japan sollte eigentlich ein klarer Sieg für Dänemark werden, auch wenn wir natürlich gesehen haben, dass Japan durchaus überraschen kann bei der letzten WM. Lass uns mit dem ersten Spiel des Tages anfangen, Tim. Norwegen gegen Brasilien am Ende. 27-24 für Norwegen. Danke mal wieder ins überragende Tor von Bergerud. 36% Quote, 12 Paraden. Richtig, richtig stark.
Ja, und definitiv der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Denn die Norweger haben sich lange Zeit wirklich schwer getan gegen die Brasilianer. Also das war, finde ich, vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut von Brasilien gemacht. Die norwegische Abwehr hatte wirklich keinen Zugriff auf die Würfe aus der Distanz der Brasilianer. Lag nach einer Viertelstunde 2-6 hinten. Also ja, das war schon echt überraschend, wie schwach die Norweger da in der Anfangsphase waren und vor allem, wie stark die Brasilianer waren. Also wenn man nur wenige Wochen zurückblickt auf das Drei-Nationen-Turnier in Deutschland gegen Deutschland und Ägypten, da waren sie ganz, ganz klar die schlechteste Mannschaft des Turniers und nicht gut und nicht annähernd so gut wie vor 5 Jahren bei Olympia oder auch bei den letzten Turnieren. Also deswegen war das schon sehr, sehr überraschend. Aber ja, kurz vor der Pause kamen die Norweger dann immer besser rein. Vor allem die 1-1-Situation haben sie dann besser nutzen können, dadurch Zeitstrafen forciert und sind dementsprechend dann wieder rangekommen. Und vor allem dann nach der Pause 4-1-Lauf zum Start. Der hat das dann so ein bisschen in die Bahn gelenkt. Vor allem Magnus Röth finde ich in der Phase sehr, sehr gut, auch hier in den 1-1-Situationen unfassbar schnell, agil und aggressiv rein in die Lücken und ja, die Brasilianer dann mit ein bisschen zu vielen technischen Fehlern, Ballverlusten und dann eben noch der Faktor Bergerud, da hat dann alles gepasst in der zweiten Halbzeit für die Norweger und deswegen am Ende durchaus auch souverän nach Hause geschaukelt und durchaus verdient gewonnen. So ein Auftakt in ein Turnier ist natürlich immer schwierig und von daher, ich glaube, die Norweger sind da jetzt einfach froh, dass sie da die 2 Punkte mitgenommen haben. Auch hier einige Sachen, auf denen man aufbauen kann, ein bisschen noch was zu verbessern, vor allem natürlich die Anfangsphase, dass man die nicht wieder so verpennt im nächsten Spiel, weil das könnte dann gegen die anderen europäischen Teams ja wirklich kostbar sein.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich absolut bei dir. Da müssen die wirklich definitiv aufpassen, dass sie gleich da ein bisschen besser spielen. Ich meine, klar, man kann nicht noch ein bisschen reingrooven, weil die Gruppe ja noch ein bisschen einfacher ist in Gruppe B, aber natürlich trotzdem, da muss man schon sehr, sehr aufpassen. Mal abgesehen seiner Sargosen wieder überragend, 8 von 8 Tore gemacht, 2 Assists, so, hat ein bisschen zu viele Turnover produziert, aber ist halt derjenige, der immer den Ball in der Hand hat und auch so wirklich seine Leute in Szene setzen können, immer mal wieder und auch die Rückkommen-Rechtsposition mit Harald Reinkind 4 Tore, Magnus Röth 3 Tore, also es hat wirklich gut funktioniert. Klar, wie gesagt, die erste Halbzeit war nicht so gut, die zweite Halbzeit auf jeden Fall, wo man aufbauen kann und ich glaube, da werden sie sich einfach reingrooven müssen, denn natürlich auch für sie erste Mal Olympia seit sehr, sehr langer Zeit in Norwegen. Ich glaube, da waren die auch einfach ein bisschen nervös. Deswegen würde ich das jetzt nicht überbewerten, aber wir werden es mit Sicherheit dann am Montag dann sehen, wie sich dann zeigen wird im zweiten Spiel, ob sie dann ein bisschen besser reinstarten können und dann auch wirklich ihre Qualität, die sie ja definitiv im Kader haben, präsentieren können. Die Brasilianer natürlich sollen wir auf keinen Fall außer Acht lassen, sondern es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Auch der Torhüter dort, Leonardo Via Tecariol, 11 Paraden, 31% Quote, richtig, richtig gut. Also da war ich echt beeindruckt, das hat er wieder echt stark gemacht. Und auch so wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, wieder alles gegeben. Am Ende, wie gesagt, ein bisschen Pech gehabt, aber trotzdem, das ist auf jeden Fall eine Leistung, auf der sie aufbauen können und für mich auf jeden Fall ein Team, was man in der Gruppe im Auge behalten sollte. Lass uns dann zum nächsten Spiel des Tages kommen. Frankreich gegen Argentinien war eigentlich schon, ja, klar, dass es Frankreich durchaus der Favorit ist in dieser Partie, aber es hat so ein bisschen gedauert, bis sie reingekommen sind. 12-10 nur zur Halbzeit. Also es war auch da eine erste Halbzeit, wo sich beide Teams so ein bisschen schwer getan haben. Gerade wenn man sieht, dass in der zweiten Halbzeit 38 Tore gefallen sind.
Ja, gut. Sie haben ein bisschen gebraucht, das auf jeden Fall. Aber auch die Argentinier haben lange für ihr erstes Tor gebraucht. Also nach 8 Minuten stand es schon 3-0 für Frankreich. Danach kam Argentinien ein bisschen besser ins Spiel. Aber alles in allem war es wirklich souverän. Es hätte auch noch ein bisschen deutlicher ausfallen können für die Franzosen, denn in der 37. Minute lagen sie schon mit 19-13 vorne. Also das war dann auch relativ schnell entschieden, das Spiel tatsächlich. Von daher souveräner Auftritt, sehr, sehr gut. Ansonsten vor allem Melvin Richardson mit 7 von 7, dazu 4 Assists, wirklich sehr gut. Ein bisschen Problemfall in diesem Spiel, Quentin Mahé, kein Tor, kein Wurf genommen, einen Assist nur, aber auch 4 Turnover kreiert in der Viertelstunde. Also ja, wir hatten es in der Vorschau angesprochen, bei Mahé, wenn es läuft, dann kann es echt mega sein, aber wenn es nicht läuft, dann schwierig. Aber ansonsten, ja, Nikola Karabatic gut zurückgekommen, 3 von 4, 5 Assists, also sehr, sehr wichtig. Das hatten wir auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen hinter, wie sehr kann er dem Team auch auf der Platte helfen. So wie man sieht, zumindest gegen Argentinien, jetzt nicht so schlecht. Einziges Problem noch so ein bisschen, wieder mal die Torhüterleistung. Also es ist okay, es ist solide, also Gerard 8 von 26, 31%, Gentil 2 von 10, 20%, insgesamt 27% Quote, ist durchschnittlich, aber gegen andere Gegner wäre das, denke ich mal, ein bisschen zu wenig, siehe Spanien zum Beispiel. Also da ist Steigerungsbedarf weiterhin, aber das ist ja auch hinlänglich bekannt. Ansonsten bei Argentinien Diego Simonet 8 von 9, wirklich sehr, sehr gut. Sein Bruder Pablo Simonet mit 6 Assists. Also ja, es hat nicht viel gefehlt. Ich glaube, die Argentinier müssen halt, wie gesagt, es ist schwierig für sie in dieser Gruppe mit den 4 europäischen Teams. Sie müssen Brasilien irgendwie schlagen, aber auch das, da bin ich jetzt ein bisschen skeptischer als bei der Vorschau. Also ich glaube, das wird tatsächlich ein sehr, sehr enges und interessantes Spiel und dann irgendwie noch ja, eine Überraschung, aber wie man sieht, das wird extrem schwer und ja, das wussten sie aber auch vor dem Turnier.
Ja, das stimmt, das wussten sie definitiv vor dem Turnier. Also das ist, wie gesagt, es war offensiv, war es, glaube ich, ganz in Ordnung, aber auch da natürlich Torhüterleistung ist da ein Thema. Also 17%, also ja, egal, Lionel Marcil mit 17% Quote, 5 von 29 gehalten, insgesamt nur 13%. Das ist natürlich zu wenig, um dann gegen Frankreich mitzubauen. Also da brauchst du natürlich auch eine viel bessere Torhüterleistung. Aber ich denke schon, also sie haben mithalten können eine gewisse Zeit, aber auch da merkt man einfach, europäische Teams, das ist noch ein bisschen ihr Thema, haben ja bisher noch gegen kein europäisches Team gewinnen können. Mal gucken, ob sie das vielleicht im Laufe des Turniers noch schaffen können. Das ist natürlich keine einfache Aufgabe, weil die Teams natürlich nicht schlecht sind, die dort gegen die sie spielen. Also von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie weit sich die Argentinier weiterschlagen werden. Kommen wir zum nächsten Spiel und der ja, fast größten Überraschung des Tages, denn Tim, Bahrain hätte fast gegen Schweden gewonnen. Am Ende 32-31 für Schweden und die Schweden können sich bei Andreas Palicka bedanken, der den letzten entscheidenden Wurf hält, sodass Schweden dieses Spiel noch gewinnen kann und keinen Punkt abgibt.
Ja, und es ist ja auch wieder eine interessante Geschichte. Palicka wird jetzt natürlich absolut gefeiert nach dem Spiel, zu Recht, dass er eben diesen entscheidenden 7 Meter am Ende hält und den Sieg
aber damit ein schlechtes Spiel
festhält. Genau, aber also bis dahin war das Spiel von ihm jetzt nicht wirklich gut. Also die Anfangsphase war überragend. Also er hatte nach 8 Minuten eine Quote von 50%. Da dachte ich schon, okay, was macht er heute wieder? Und er war eigentlich direkt drin. Deswegen, dass er jetzt am Ende bei einer Quote von 4 Paraden bei 22 Würfen 18% steht, ist dann schon etwas schockierend, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich eines seiner schlechtesten Spiele seit Jahren. Also das ist schon bitter, dass das in so einem Spiel passiert. Gut, am Ende hat man noch gewonnen, immerhin. Aber ja, also es ist sehr interessant auf jeden Fall. Agefors kam dann rein, 5 Paraden, 29%, war auf jeden Fall okay und deutlich besser auf jeden Fall aufgelegt als Palicka. Ansonsten, ja, können sie sich natürlich mal wieder bei Hampus Wanne bedanken, 13 Tore. Ich glaube, das ist der drittbeste Wert in der schwedischen Historie, dass ein Spieler so viele Tore in einem Spiel erzielt hat. Wirklich ganz, ganz starke Leistung. Gottfriedsson mal wieder überragender Passgeber mit 6 Assists. Also ja, auf die beiden Flensburger konnten sie dann am Ende setzen. Bahrain natürlich extrem bitter. Sie haben wirklich sehr, sehr gut gespielt, sehr gekämpft. Also die hätten auch hier, muss man sagen, ähnlich wie bei Deutschland, sie hätten durchaus diesen Punkt verdient gehabt. Deswegen ist es echt sehr, sehr bitter. Es wäre eine absolute Sensation gewesen. Ich hätte niemals gedacht, dass das so eng werden würde. Und von daher, Chapeau, ich bin echt jetzt sehr gespannt drauf, was die im nächsten Spiel abliefern werden. Das spielen sie gegen Portugal. Mal schauen, vielleicht können sie ja an die Leistung anknüpfen und das nächste europäische Team ein wenig in Bredouille bringen.
Schwieriges Wort, Bredouille, ne?
Vor allem nach so viel Handball und so kurzem Schlaf.
Das ist, glaube ich, dir sofort. Nee, auf jeden Fall. Also es ist schon, also ich war wirklich beeindruckt, wie das Bahrain das macht. Und da muss man ja auch sagen, das ist jetzt im Gegensatz zu Katar, das sind wirklich Spieler, die halt auch aus dem Land kommen. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Auch da merkst du wirklich, dass das ganze Team dort mit dabei gewesen ist. Das Einzige, wo sie definitiv dran arbeiten müssen, ist ihre Turnover-Quote. 13 Turnovers ist einfach zu viel. Im Endeffekt, da darfst du dir nicht so viel erlauben, um dann da so ein Spiel zu gewinnen. Am Ende, wie gesagt, es war trotzdem denkbar knapp. Sie hatten einen guten Torhüter mit Mohamed Ali, der 10 Bahrain gehabt hat. Gut, die Quote von 24% ist mit Sicherheit ausbaufähig, aber trotzdem hat er immer mal wieder wichtige Bälle weggenommen. Auch die Mannschaft im Angriff wirklich richtig gut, 70% Quote. Mohamed Ahmed mit 6 Treffern, bester Werfer, aber auch ansonsten, ich glaube, fast jeder Feldspieler hat ein Tor geworfen. Also das spricht wirklich dafür, dass es wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung ist. Jeder wird mit eingesetzt ins Spiel, jeder kriegt seine Chance, jeder darf mal werfen. Also das ist schon wirklich ein Team, was halt als Team agiert und wo jeder sich mit dem anderen einsetzt, und das ist schon wirklich toll zu sehen, und da kann man auch einfach sehen, was man als Mannschaft schaffen kann, wenn man wirklich an einem Strang zieht. Und schade für sie natürlich, man hätte es ihnen schon wirklich gegönnt, dass sie dieses Spiel gewinnen können. Natürlich, die Schweden sind froh und glücklich, dass sie dieses Spiel irgendwie noch gewonnen haben, mit 2 Punkte sichern konnten, die am Ende dann vielleicht mit Unentschieden, dieser eine Punkt hätte vielleicht entscheidend sein können, wenn es dann um den Platz 1 geht in der Gruppe. Und dann lass uns zum letzten Spiel vor, also mit Ende unserer Aufnahme, beziehungsweise besprechen, bevor unsere Aufnahme zu Ende geht. Portugal gegen Ägypten. Am Ende 37-31. Und wenn ich ehrlich bin, Tim, das Ergebnis ist eigentlich viel zu deutlich, denn es war eigentlich 3/4, also 45 Minuten lang ein Spiel auf Augenhöhe.
Ja, und es war wirklich ein unfassbar schönes Spiel, um es zu schauen. Also es hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich von Beginn an absolut hohes Tempo drin in diesem Spiel. Also nach 15 Minuten stand es 7-8. Also pro Minute ein Tor. Also das war schon ordentlich. Früh zu erkennen, dieses Rückraum-Kreis-Zusammenspiel bei Portugal, wirklich so gut wie erwartet, in der ersten Halbzeit zumindest. In der zweiten Halbzeit haben sich die Ägypter dann ein bisschen besser drauf einstellen können. Ansonsten Torhüter, die ägyptischen Torhüter, beide sehr, sehr stark am Ende. Also Hendavi war sehr früh im Spiel, dann kam sein Vertreter rein in dieser entscheidenden Phase am Ende, El Taya, und nimmt einige Freie weg von der 45. bis zur 51. Minute, wo die Ägypter dann am Ende wegziehen können. Also das war insgesamt ein sehr interessantes Spiel. Faszinierend fand ich tatsächlich auch den Rückraum der Portugiesen, diese Wurfkraft, die vor allem Rui Silva, André Gomes und João Ferraz hatten. Das war echt atemberaubend. Also da waren teilweise Würfe. Eieiei. Also die hast du wirklich gehört. Also das war stark. Das war sehr, sehr schön. Aber ja, am Ende die Ägypter, es wurde so deutlich, weil am Ende natürlich die Portugiesen auch so ein bisschen, ja, ein paar Verzweiflungswürfe drin hatten, um halt nochmal irgendwie zu versuchen, da irgendwas zu reißen. Deswegen am Ende dieses 37-31. Ich finde es auch definitiv zu deutlich, aber ja, so ist es nun mal. In der entscheidenden Phase waren die Ägypter in Überzahl, konnten das dann ausnutzen. Dann hat das 7-6 bei Portugal auch ein, zwei Angriffe nicht gut funktioniert. Und das waren dann die entscheidenden Faktoren für diese am Ende doch deutliche Niederlage vom Ergebnis her.
Auf jeden Fall. Und ich meine, die Portugiesen waren auch auf jeden Fall beim nächsten Spiel eine bessere Torhüterleistung. 16% nur, also 7 Bälle nur gehalten. Das ist zu wenig, um dann wirklich dann auch so ein Duell auf Augenhöhe zu gewinnen. Also man hat es ja gesehen bei den Ägyptern, wo der Torhüter in den entscheidenden Phasen dann da gewesen ist. Und genau diese Unterstützung hatten halt die Portugiesen nicht. Klar, natürlich waren auch einige Freie mit dabei, wo es natürlich auch echt schwierig ist, als Torhüter dann die Bälle wegzunehmen. Aber trotzdem müssen sie da noch daran arbeiten, dass sie da eine bessere Torhüterleistung haben. Da sind Humberto Gomez und Gustavo Capdeville auf jeden Fall gefordert, bessere Leistungen im nächsten Spiel zu zeigen, wenn sie dafür sorgen wollen, dass ihr Team dann natürlich auch möglichst weit kommt, denn man hat ja große Ziele, man möchte ja für Alfredo Quintana was erreichen. Das ist jetzt natürlich mit der Niederlage ein bisschen schwieriger geworden, weil natürlich jetzt die Ausgangsposition nicht einfacher wird mit Blick auf aufs Viertelfinale. Aber ich denke trotzdem, dass wir die portugiesische Mannschaft auf keinen Fall unterschätzen sollten, und ich meine, sie haben es ja schon bewiesen, sie sind wirklich ein Team, was immer auf der Rechnung zu sein ist, und wenn dieser Rückraum weiterhin so viel viel Spaß macht, dann, also, das ist schon richtig, richtig gut.
Ja, vor allem, also, es ist jetzt auch keine Schande für Portugal gegen Ägypten zu verlieren. Auf gar keinen Fall. Von daher, also es waren wirklich zwei Mannschaften auch auf Augenhöhe. Am Ende hat es dann halt auch so ein bisschen, wie gesagt, die portugiesische Taktik das ausgelöst, dass es eben dann am Ende doch ein bisschen deutlicher wurde. Aber wie gesagt, auch hier war da schon echt wieder einiges sehr Schönes, auf dem man aufbauen kann. Und ich bin immer noch der Meinung, dass sie Japan und Bahrain hinter sich lassen können bis müssen. Von daher sieht man, darf sie nicht unterschätzen, das auf keinen Fall, aber trotzdem, also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Basis, auf der die Portugiesen da weiter aufbauen können. Wie gesagt, das nächste Spiel gegen Bahrain, wenn sie das gewinnen, können sie vielleicht auch so ein bisschen den Flow dann wiederfinden und dann mache ich mir da zumindest momentan noch keine Sorgen, dass das irgendwie dann doch in einem Vorrunden ausmünden könnte. Wie gesagt, ja, ich glaube, das schaffen die schon.
Das denke ich auch. Also da habe ich auch Vertrauen in das Team. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich meine, gegen das Team, was ja im Viertelfinale der WM gestanden ist und fast ins Halbfinale geschafft hatte, also gegen das Team kann man auch auf jeden Fall mal verlieren. So ist es ja definitiv jetzt nicht. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne mal eine Rezension lassen bei iTunes. Am liebsten natürlich 5 Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Da sind wir gerne offen für euer Feedback. Ansonsten uns natürlich weiterhin folgen bei Twitter mit dem Handle seppmar56 bei mir und bei Tim ist es tim_detdetdetmar23. Nicht nur Handball-Content, bei mir zumindest wie in Olympia, bei Themen habe ich schon gesehen, ist relativ viel Handball auch auf Englisch, also da müsst ihr auch schon ein bisschen eure Schulenglischkenntnisse hervorkramen, um ihn da zu verstehen. Ja, wir freuen uns drauf. Jetzt morgen geht es weiter mit den Frauen am Sonntag, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Und dann gibt es uns dann am Montag wieder nach dem Herrenspieltag und dann schauen wir mal, was dort ja nach dem zweiten Tag zu berichten gibt, was die deutsche Mannschaft zeigt und wie sich die anderen Teams präsentieren werden. Deswegen bleibt dran, folgt uns weiterhin und dann hören wir uns dann am Montag wieder hier bei Anruf, euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.